Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist so der zweite Teil zu den witzigen Fakten über mich. Denn ich habe Anfang des Jahres ja schon mal eine Folge mit verrückten und witzigen Fakten über mich geteilt und ich habe danach so viele Nachrichten von euch bekommen mit Michi, so bin ich auch. Oh mein Gott, das hätte ich nie von dir erwartet. Voll entspannt oder voll cool, dass du das so geteilt hast. Und ich habe einfach gemerkt, dass da so eine richtige Verbindung entstanden ist zwischen mir und den Menschen, die den Podcast hören, weil man sich ja doch immer mit den Eigenarten des anderen verbinden kann oder auch manchmal über die Eigenarten das Gefühl hat, ach, zum Glück ist der andere Mensch doch nicht so perfekt, wie ich dachte. Denn ich bin alles andere als perfekt. Ich bin absolut komisch. Ich habe richtig viele Ecken und Kanten und Macken und Schrägen. Und das ist mir auch einfach immer ganz wichtig, das zu teilen, weil ich möchte einfach nicht, dass jemals dieser Gedanke entsteht, boah, die Michi kann alles und so ein Guru-Effekt, sondern dass du einfach weißt, hey, ich bin einfach nur ganz normale Frau, ein ganz normales Mädchen, was ihrem Herzen folgt und du kannst das auch. Also auch da nochmal der Disclaimer, I'm just a normal girl und ich habe ganz, ganz viele Macken und ich dachte, die Folge ist wirklich nochmal da, um uns alle auf den Boden der Tatsachen zu holen. Wir alle sind ein bisschen bescheuert und schräg und deswegen freue ich mich jetzt mit dir in diese Folge einzutauchen. Sehr schön. Dann lass uns auch direkt mit dem ersten Fakt starten. Und ich habe mir wirklich für diese Liste so ein paar Fakten überlegt, die so ein bisschen geschichtenlastiger sind, wo ich eine kleine Geschichte zu erzählen kann. Andere sind wirklich so einfach Quick Facts, wo du so denkst, boah, geh mir auch so. Und ich dachte, das erste ist einfach mal so ein cooler Quick Fact. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, boah, was war eigentlich so als kleines Kind mein Lieblingskinderfilm? Und das hat sich natürlich noch mal im Laufe der Zeit verändert, als ich dann ein bisschen älter wurde. Aber ein Film, den ich als Kind bestimmt 2 Millionen Mal gesehen habe, war Ariel, die Meerjungfrau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass immer, wenn ich auch mit meinen Eltern im Urlaub war oder im Schwimmbad war oder im DLRG, wo ich früher geschwommen bin, dass ich immer diese Musik auch im Ohr hatte, wenn ich untergetaucht bin und die Augen unter Wasser geöffnet habe, dieses, wenn ich schwimme, bin ich frei. Und Schwimmen war für mich wirklich ganz lange ein immenses Freiheitsgefühl. Und ich war einfach so jemand, der immer ins Wasser wollte und so eine absolute Wasserratte war. Und wir waren auch mal mit meinen Eltern in der Türkei und da war so ein riesengroßer See und da waren irgendwie nur 14 Grad. Und ich bin trotzdem da rein, weil es mir eigentlich egal war, wie kalt das Wasser war. Hauptsache, ich war im Wasser. Und ja, deswegen dachte ich, ist das eigentlich ein ganz cooler Fakt. Ich muss sagen, ich bin auch heute noch absoluter Fan vom Wasser und liebe ja Tauchen und überwinde ja auch mehr und mehr meine Angst vor Haien oder meinen Respekt vor Haien und finde zu dieser Liebe zurück und merke auch immer wieder beim Tauchen dieses innere Lied, als würde meine Seele mit mir singen, wenn ich schwimme, bin ich frei. Deswegen, ja, das war mein liebster Kinderfilm. Den zweiten Fakt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass ich mich daran erinnern kann, als ich das erste Mal "Ich liebe dich" gesagt habe. Also zu meinen Eltern haben wir immer nur "Ich hab dich lieb" gesagt und meine Eltern haben auch zu uns immer "Ich hab dich lieb" gesagt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal "Ich liebe dich" gesagt habe. Und da war ich 3 Jahre alt. Und das hat jetzt mit Ariel, die Meerjungfrau, zu tun. Das ist so auch mit einer meiner frühesten Erinnerungen. Und da waren wir in Teneriffa im Urlaub. Und ich weiß noch, ich war 3 und ich war auf dieser Mini-Disco und war am Updancen, weil ich als Kind super gerne getanzt habe. Und dann kam so ein Mann für mich hier rein, da so ein Junge und der war ganz groß und der sah aus wie Erik von Ariel, die Meerjungfrau. Und dann bin ich als Dreijährige dahin und der saß, glaube ich, mit seinen Eltern oder so da und habe ihn halt einfach angetippt und meinte so: "Hi, ich liebe dich." Und war so ganz verlegen. Und es war einfach total süß, weil ich bin dann wieder weitergegangen und habe weitergetanzt, weil es mir wirklich einfach nur so ging, ihn so zu wissen zu lassen: "Hey, ich liebe dich." Und er war übrigens 18, ich war 3. Ich wusste, muss ich noch ein bisschen warten, bis wir heiraten können. Aber finde diese Geschichte so cool, weil ich ganz oft, wenn ich irgendwie Angst habe, was auszusprechen oder mich frage, hey, kann man das jetzt sagen oder kann ich das sagen, kann ich das machen, dann erinnere ich mich echt immer an mein 3-jähriges Ich zurück, was einfach so hart war. Die hat halt einfach das gemacht, das gesagt, das getan, was sie gefühlt hat. Und da gab es irgendwie keine Scham in mir. Ich so, ja, warum soll ich mich denn dafür schämen, was ich hier fühle? Ich habe halt jetzt einfach Schmetterlinge im Bauch und dann teile ich das mal. Und ich will tanzen und dann tanze ich und ich will mich im Gesicht ins Schokoeis legen und dann mache ich das. Ich war als kleines Kind unendlich frei von Scham. Mir war einfach nichts peinlich. Und es ist für mich so ein ganz, ganz großes Ziel, wirklich zu 100% wieder in diese Selbstverständlichkeit und Souveränität zurückzukommen. Und deswegen erinnert die Geschichte mich auch immer wieder daran, dass es für mich ja eigentlich gar nicht darum geht, irgendwer zu werden, sondern eigentlich wieder so zu werden, wie ich war, als ich ein Kind war. Und ja, das ist so meine Motivationsgeschichte auch immer, wenn ich denke, ich müsste vielleicht besser werden oder noch mehr lernen oder tun oder machen oder hier oder da, dass ich einfach weiß, hey, ich wusste das alles mal und ich muss einfach nur noch mal üben, in die Verbindung mit mir gehen und dann wird das Leben auch wieder selbstverständlich und leicht. Und ich bin da ja schon jetzt auf meinem Weg recht weit und recht lange und trotzdem gibt es da auch noch mal so Punkte, wo ich mir denke, zu 100% bin ich bei der dreijährigen Michi noch nicht angekommen. Der dritte Fakt ist, ich kann nicht kochen. Oh, gar nicht. Also ich übe es und Kartoffelsalat vegan kann ich so halbwegs. Und wenn ich mich bemühe, auch ein paar andere Dinge. Vor allem, wenn sie mit der Mikrowelle gekocht werden und wenig Zeit brauchen. Aber ansonsten kann ich tatsächlich nicht so gut kochen. Und das erste Mal, als Marc und ich so gedatet haben, also wir haben ja irgendwie gar nicht richtig gedatet, wir haben uns geküsst und dann haben wir 9 Tage miteinander verbracht, dann war ich in Südafrika. Aber in diesen 9 Tagen war es halt so, dass Marc einmal einen 12-Stunden-Dienst von der Polizei am Wochenende hatte. Und dann hat er mir so geschrieben, hey, bin jetzt auf dem Weg nach Hause und sollen wir was kochen oder so oder möchtest du was kochen? Also er hat einfach lieb gefragt, er ist gar nicht davon ausgegangen oder so. Aber er hat so gefragt, hey, möchtest du was kochen, dass wir gleich zusammen essen können? Und ich so, ja, klar, weil er hatte wirklich die Tage davor, die 5 davor für mich gekocht und sich da immer ein Bein ausgerissen. Ich dachte mir einfach immer nur so, hör auf, so exotisch zu kochen, ich mag das gar nicht, können wir bitte Fritten essen fahren oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie an Tag 6 gekocht und ich hatte keine Ahnung wie. Und dann wollte ich so einen Salat zum Essen machen, weil ich so dachte, ja, Salat zum Essen, jetzt beweis mal, was du kannst. Und ich hatte bis dato 21 war ich damals noch, 21 noch nie ein Salatdressing gemacht. Also wirklich vollkommen hilflos. Und habe das dann damals, weil ich irgendwie so mich dann versucht habe zu erinnern, wie macht meine Mutter das denn? Ja, nur mit Essig gemacht. Also ich habe halt einfach Essig und Maggi geholt und das über den Salat gekippt. Und dann kam Marc wirklich heim und hat diesen Salat gegessen und ich war so ein bisschen am Erzählen und er war am Zuhören und ist diesen Salat am Aufessen, ohne so eine Miene zu verziehen. Und dann weiß ich noch, dann habe ich so diesen ersten Bissen vom Salat geholt und meinte, oh, war dein Salatdressing auch so intensiv wie meins? Und Marc nickte einfach nur, es war wirklich richtig eklig, weil es halt einfach nur purer Essig mit Maggi war. Und ja, das war auch dann der Moment, wo wir wirklich festgestellt haben, Marc wird das Kochen in unserer Beziehung übernehmen. Der vierte Fakt ist, ich liebe Ordnung. Also ich bin ein totaler Ordnungsfanatiker, was es bei mir zu Hause angeht. Es gibt ja so Wohnungen, da liegen manchmal so Sachen so ein bisschen rum und bei mir hat alles seinen Platz. Also ich hasse das, wenn eine Jacke rumliegt, wenn Schlüssel nicht an seinem oder ihrem Ort sind, wenn irgendwo so Haufen liegen, wenn man einfach irgendwas ablegt, wo es nicht hingehört. Alles hat bei mir zu Hause seinen Platz und alles hat eine Ordnung. Und das finde ich einfach ganz wichtig, weil ich bin ja so ein Mensch, ich verlege alles. Ne? Es ist total oft so, dass ich irgendwie eine WhatsApp tippe und dann in mein Büro gehe und dann habe ich mein Handy irgendwo liegen lassen. Vom Badezimmer, auf dem Sofa, auf dem Boden, überall könnte das sein. Und Ordnung hilft mir total, wie so einen Störfaktor zu finden. Weil wenn Unordnung herrscht und ich die Sachen verlege, dann ist meine Wohnung für mich wirklich wie so ein Wimmelbuch, wie früher, wo ist Walter? Und ich finde einfach gar nichts wieder. Und das stresst mich und das führt bei mir innerlich total zu Wut. Also wenn ich Unordnung habe und ich einfach weiß, ich finde meine Sachen nicht, und es ist nicht alles da, wo ich es brauche. Das ist für mich innerlich wie so ein Kontrollverlust. Und dann stresst mich das und dann macht mich das so wütend, dass ich weine, weil ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren. Deswegen ist Ordnung tatsächlich richtig, richtig wichtig für mich. Was aber total spannend ist, auf meinem Computer und auf meiner Festplatte bin ich wirklich so ein, ja,
Hausschwein und habe da wirklich alles liegen. Also mein Desktop, der hat irgendwie manchmal 120 Dateien und dann muss ich mich voll zwingen, die aufzuräumen. Also ich bin so ein Computer-Messi und so ein Wohnungsordnungsfanatiker und liebe das auch einfach, wenn es in meiner Wohnung ist jetzt nicht steril oder so, es ist auch alles schön dekoriert, aber ich liebe das halt einfach, wenn es aussieht wie in so einem schön eingerichteten Möbelhaus. Also ist nicht ganz so schlimm, aber auch jetzt, ja, ist das Einzige, was wirklich hier vor mir steht, was nicht an Ort und Stelle ist, in Anführungszeichen, mein Becher mit Wasser drin. Und ansonsten sind die Wolldecken da, wo sie hingehören. Ich nehme es gerade im Wohnzimmer auf. Alles steht an Ort und Stelle. Die Stühle sind rangeschoben, Kissen aufgeschüttelt, Decken gerade. Ich lieb's. Ich liebe Ordnung und es gibt mir so ein inneres Gefühl von Ruhe und Frieden. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Auch so eine Macke von mir. Und zwar die Macke, dass ich früher Leuten nichts schuldig sein wollte. Ich hatte ganz oft das Gefühl in meinem Leben, in verschiedensten Beziehungen emotional erpressbar gewesen zu sein oder auch materiell erpressbar. Also das Gefühl, irgendwem irgendwie was zu schulden. Und in der Beziehung mit Marc, aber auch schon in der Beziehung davor, wollte ich mir nie was zu Schulden kommen lassen. Also ich wollte keine emotionalen, materiellen Schulden oder so anhäufen. Ich hätte jetzt nie Geldschulden oder so bei jemandem, aber ich hatte halt auch immer das Gefühl, wenn mir irgendwie jemand was geschenkt gegeben oder geliehen hatte, dass ich Menschen was schuldig war oder auch meinen Eltern was schuldig war, weil sie mich halt großgezogen haben und ich als Kind ja so Kosten auch verursacht habe oder. Also ich hatte ganz lange einfach dieses Schuldgefühl, dass weil ich da bin, Menschen einen Nachteil haben und ich diese Schuld immer ausgleichen muss. Und es hat im wirklich Kleinen angefangen, dass ich dann niemandem mehr was schulden wollte. Also ich wollte mich nie einladen lassen. Ich kann ganz schlecht und konnte ganz schlecht Dinge annehmen, über heute auch noch. Und es hatte so seinen Höhepunkt, als ich bei Marc war und wir waren irgendwie gerade zusammen und wir waren so das erste Mal im Eiscafé. Und da weiß ich noch, da habe ich mir einen Kaffee bestellt und dann hat Marc am Ende so einfach bezahlt, als der aufs Klo gegangen ist. Und dann weiß ich noch, dann habe ich in die Karte geguckt, hat irgendwie 2,50 gekostet. Da habe ich ihm was überwiesen, weil ich nie wollte, und das ist ja auch dann total irrational gewesen damals, aber ich wollte nie, dass er mir irgendwann vorhalten kann, er hätte mir diesen Kaffee im Café bezahlt, weil ich halt immer so eine Panik hatte, Menschen irgendwas schuldig zu sein. Und es war aber nicht nur, was Geld angeht, sondern auch, was Dinge angeht, weil einmal war ich bei Marc und da habe ich irgendwie Cornflakes gegessen, da habe ich die Hafermilch leer gemacht und, nee, da war es noch Kuhmilch sogar vor. Ja, ich wurde erst später vegan. Da war es noch Kuhmilch. Habe ich die leer gemacht und dann bin ich in den Einkaufsladen und habe eben eine neue Packung Milch gekauft. Und dann weiß ich noch, dann wollte ich aber auf Vorrat kaufen, weil ich dachte, boah, wenn ich jetzt jeden Morgen bei Marc mitfrühstücke, will ich jetzt nicht für jede Milch in den Supermarkt gehen. Also habe ich dann so ganz Karton Milch mit zu Marc gebracht und Marc guckte mich so an und guckte so in seinen Schrank und meinte, wir haben doch noch Milch. Und ich so, ja, ich habe die aber heute leer gemacht und wenn ich jetzt die nächsten Tage bei dir frühstücke, habe ich ja mal schon mal vorgerechnet und einen Kaffee trinke, dann werde ich immer so eine Viertelpackung Milch verbrauchen und ich habe jetzt einfach gedacht, bevor ich dir jedes Mal eine neue Milch kaufen gehen muss, bringe ich dir jetzt einen Karton mit, dann bin ich dir auch gar nichts schuldig. Und er stand einfach da und dachte, was? Was ist gerade los mit dir? Ich habe doch gar nichts zu dieser Milchpackung gesagt oder zu irgendwas anderem. Aber es war mein Inneres, was halt niemandem was schuldig sein wollte. Und das war auch mit eines meiner größten Challenges in der Beziehung, dieses Schuldthema aufzulösen und anfangen, uns als Team zu sehen. Weil als Marc und ich auch beschlossen haben, hey, wir werden eine Organisation aufbauen, war auch für uns der Punkt nicht mehr 50-50, was sowieso total das blöde Konzept ist. Okay, wenn es für jemanden passt, okay. Aber wenn ihr gemeinsam auch als Paar wachsen wollt, dann ist es nicht das effizienteste Konzept. Lass es mich so ausdrücken. Also wenn ihr als Paar gemeinsam wachsen wollt, dann ist ein 50-50-Konzept nicht das Beste. Wenn ihr aber maximale Unabhängigkeit bewahren wollt oder Klarheit oder Trennung, dann vermutlich schon. Naja, Marc und ich wussten aber, wir möchten was gemeinsam aufbauen dann später. Und dann war es halt für uns ganz bewusst, wir müssen halt auch einfach anfangen, in allen Lebensbereichen zusammenzudenken. Das hat halt einfach bedeutet, dass wir halt wussten, hey, Marc wird mehr verdienen als ich und ich werde mehr Zeit in den Aufbau von Dingen investieren als er. Und es war halt für mich ein ganz, ganz großes Learning, das auch anzunehmen und zu sagen, hey, im Lebensbereich finanzielles Einkommen wird Marc vielleicht jetzt 70 von 100% übernehmen und ich nur 30. Und vielleicht in dem Lebensbereich Wohnraum, wo es auch um Ordnung geht, mache ich halt mehr. Aber vor allen Dingen auch in dem Lebensbereich Inspiration, Träume aufbauen, Selbstverwirklichung, dass ich da mehr mache. Da war ich vielleicht bei einer 80 und Marc nur bei einer 20, was das Ganze angeht. Und das war für uns somit einer der elementarsten Punkte. Und es war auch für mich ganz, ganz wichtig, um über diese Angst hinwegzukommen, dass ich jemandem immer was schuldig bin. Und auch dieses Gefühl und diesen Glaubenssatz aufzulösen, weil ich halt einfach immer Angst hatte, mich abhängig zu machen. Ja, und da kam das dann her, dass ich Marc am Anfang seinen Kaffee überwiesen habe und Milchbeutel in die Küche gestellt habe. Der nächste Fakt ist, für alle, die jetzt Geschwister haben, wissen, was jetzt kommt. Ich musste als kleine Schwester beim Playmobil-Spielen immer und beim Barbie-Spielen immer den Freund meiner Schwester spielen. Und ich habe es gehasst. Ich musste immer diesen blöden Ken spielen und sie durfte die Barbie spielen und ich musste ihr Freund sein. Und dann hatten wir auch damals, wir haben öfter Playmobil als Barbie gespielt, ist ganz oft so, dass wir so ein Haus hatten und ich weiß es noch, ich kann noch heute das Skript, wie dämlich das war. Und ich habe es nicht gemacht. Und da haben wir auf jeden Fall gespielt, dass sie aus ihrem Zimmer kommt und aus Versehen in den Typ ihrer Träume rennt und die sich dann küssen. Und ich musste diese ganze Zeit diese blöde Männerstimme sprechen und spielen. Und oh, es war ganz schlimm. Es war überhaupt nicht cool. Also ich musste auf jeden Fall, was das Spielen angeht, von früher Kindheit auf lernen, mich anzupassen und die Rollen anzunehmen, die mir zugesprochen wurden. Aber ja. Ich glaube, das kennen alle kleinen Geschwister und vermutlich haben auch die großen Geschwister ja mit uns manchmal das ein oder andere auszuhalten. Der nächste Fakt ist, ich bin mal zu Fuß von der Schule nach Hause gegangen, weil ich den Bus verpasst habe und mir wurde immer gesagt, dass ich zu niemand Fremdem ins Auto steigen darf. Und ich weiß noch, ich bin die Bundesstraße entlang nach Hause gegangen, was jetzt auch ein bisschen semi-gefährlich war. Und dann hat eine Frau angehalten mit einem Auto und meinte, hey, ich kenne dich, soll ich dich mit nach Hause nehmen oder soll ich dich nach Hause fahren? Ich weiß, wo deine Eltern wohnen. Und ich so, nein, ich darf zu niemandem Fremden ins Auto steigen. Und sie so, ich kenne deine Eltern, die heißen Horst und Karin und ihr wohnt in der Bahnhofstraße. Nein, ich darf zu niemandem Fremden ins Auto steigen. Und dann ist es so lange hin und her gegangen, bis sie halt tatsächlich die Telefonnummer meiner Eltern rausgefunden hatte, da angerufen hat, denen das erzählt hat, ich meine Mutter am Telefon hatte und meine Mutter dann meinte, ja, ist okay, dass sie dich nach Hause fährt. Und das finde ich ganz spannend, weil ich als Kind teilweise wirklich so strikt an Regeln festgehalten habe, an manchen Regeln und andere Regeln habe ich total oft gebrochen. Also ich war zum Beispiel auch ein Kind, wir hatten so eine Süßigkeitenbox und ich bin da immer heimlich, also nicht immer, aber ich bin da schon heimlich dran gegangen. Das heißt, wenn ich jetzt so wusste, meine Eltern sind weg, dann war es tatsächlich manchmal so, ich mich zum Beispiel an die Regel, wir dürfen nur einen Teil Süßigkeiten pro Tag haben, nicht gehalten habe, aber an so Regeln, die ich für sinnvoll gehalten habe, da habe ich mich immer ziemlich doll dran gehalten und ja, habe Regeln als solche vielleicht gar nicht so ernst oder wahrgenommen, aber die Regeln, die für mich wichtig und relevant waren. Es ist tatsächlich auch noch heute so, dass ich teilweise Probleme damit habe, Dinge, die ich dumm oder sinnfrei finde oder anders sehe, eins zu eins so umzusetzen, aber ich Dinge total gut umsetzen kann, wenn ich damit halt einhergehe. Ja, hat sich also bis heute bewahrt. Der nächste Fakt ist schon wieder so ein Traumata der kleinen Geschwister. Ich hasse bis heute Blumenkohl und Wassermelone und das nenne ich mein Blumenkohl und Wassermelone Trauma, weil meine Schwester als Kind total gerne Wassermelone gegessen hat und auch Blumenkohl. Und als ich dann klein war, hat sie mir erzählt, dass Blumenkohl halt gegrilltes Gehirn ist oder gekochtes Gehirn. Und das fand ich dann ganz, ganz eklig, um ehrlich zu sein. Und dann waren wir mal im Urlaub und ich wollte Wassermelone essen. Es gab aber nur irgendwie pro Tisch so einen Teller Wassermelone. Und dann sagte meine Schwester zu mir, Michi, du kannst das nicht essen. Das Schwarze, was du da drin siehst, das sind Spinneneier. Und das habe ich ihr halt geglaubt. Und ich fand das so eklig. Und ich weiß noch, ich saß an diesem Tisch und ich habe mich umgeguckt. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und ich finde Spinnen okay heute. Aber ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass all diese Leute gerade Spinneneier essen. Und dann hat meine Schwester auf diese Melone drauf gebissen. Ich habe jetzt richtig schlimm Gänsehaut. Und sagte so, oh, das Ei ist aufgegangen. Die Babyspinne krabbelt durch meinen Mund. Und
Ich fand das so eklig, dass ich einfach keine Wassermelone essen konnte und bis heute sie nicht essen will. Also ich habe sie dann mal probiert, so ein Stück ohne Kerne, um ehrlich zu sein. Aber ich fand es auch nicht lecker. Und dementsprechend war das dann weg und Blumenkohl fand ich dann auch nicht lecker. Ich weiß nicht, ob da mein emotionales Blumenkohl- und Melone-Trauma mit reinspielt oder ob ich es auch so nicht gemocht hätte. Aber ja, wurde auch da ein bisschen gebrandmarkt. Der nächste Fakt ist, dass ich mit dir teilen möchte, dass man sich immer verändern kann. Und das wird mir immer so bewusst, dass ich bei meiner ersten Begegnung mit einem Vegetarier dachte, ich wäre einem Außerirdischen begegnet. Ich war damals 15 und ich habe meinen Job am Mahr angenommen. Da habe ich Boote verliehen. Und es war tatsächlich so, dass der Mann, der da an der Kasse gearbeitet hat, Vegetarier war. Und dann haben wir so gefrühstückt und er hatte dann Käse auf seinem Brot und ich hatte Salami und da war noch der Bademeister da und der Bademeister hat dann irgendwie gefragt, ob er auch was haben will von seinem, weiß ich nicht, Spießbraten, irgendwas hatte der dabei. Und dann sagt nämlich der an der Kasse gearbeitet hat, nee, ich esse kein Fleisch. Und ich weiß noch, ich saß da und ich dachte, wie bitte? Der isst kein Fleisch? Und dann habe ich ihn so angeguckt und meinte so gar kein Fleisch? Keine Salami, keine Beefy, keine Fleischwurst, kein Pizzafleischkäse, keine Leberwurst, kein Blutwurst, keine Teewurst, keine Zwiebelwurst, so alle Wurstsorten abgeklappert. Und ich saß da einfach nur und dachte mir, alter Schwede, wie überlebt der denn? Weil ich tatsächlich als Heranwachsende echt viel Fleisch gegessen habe. Und das finde ich so spannend, weil ich mich ja gar nicht so lange später mit 18 selbst dazu entschieden habe, mich vegetarisch zu ernähren und heute ja sogar vegan lebe. Und was mir das aber zeigt, ist, dass wir uns immer verändern können und dass ich mit 15 null nachvollziehen konnte, wie jemand kein Fleisch essen konnte und keine Salami und keine Beefy und keine Zwiebelwurst und was auch immer. Und dass es heute für mich manchmal unverständlich ist, wie ich die Dinge damals gesehen habe. Und das ist einfach so ein liebevoller Reminder, dass A, jeder kann sich ändern und B, alles braucht auch einfach seine Zeit, weil manchmal sind wir an gewissen Punkten und haben noch gar nicht das Mindset, uns für gewisse Änderungen zu öffnen. Und wenn mir jemand mit 15 gesagt hat, du musst vegan leben, da hätte ich irgendwie gedacht, ich müsste sterben, weil vegetarisch war ja für mich schon auf einem anderen Stern. Vegan war in einer anderen Galaxie. Ich glaube, ich kannte das Wort vegan damals nicht mal. Also, ja. Und finde es heute einfach ganz spannend, wie man sich entwickeln kann, auch wenn man selbst zu sich und seinen eigenen Werten findet und was das mit einem ausmacht. Der nächste Fakt ist witzig. Ich habe in meiner Wohnung, rate mal, wie viele Affenstatuen. Und ich mache jetzt bewusst so eine kleine Pause oder löse noch nicht direkt auf, damit du für dich einmal überlegen kannst, boah, wie viele Affenstatuen hat Michi? Und schreib deinen Tipp super gerne auch heute einmal unter den Post zur Folge, dass du da einfach reinschreibst, was so dein Tipp ist, wie viele Affenstatuen es in meiner Wohnung gibt. Weil ich bin gerade extra nochmal durchgegangen und habe gezählt. Und ich zähle auch nur Statuen. Also ich zähle jetzt keine Bilder, Kunstdrucke, Dinge, wo Affen drauf sind, sondern tatsächlich nur Affenstatuen. Wie viele davon habe ich wohl in meiner Wohnung? Und es sind gar nicht so viele, also klar, es gibt jetzt noch mehr Bilder und Fotos und so, aber es sind 17 Affenstatuen auf 90 Quadratmeter. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das bedeutet, ich habe so alle 4, 5 Quadratmeter einen Affen stehen. Und auch wenn ich jetzt gerade hier bin, kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Affen sehen und finde es ziemlich cool, weil ja, überall, egal in welchem Raum, mich lachen Affen an. Und ja, was ich festgestellt habe, es sind 17 Affen und ein Warzenschwein. Bei Warzenschweine mag ich ja auch sehr gerne und ja, fühle mich damit irgendwie auch sehr wohl, weil es mir so ein ganz, ganz heimliches Gefühl gibt. Der nächste Fakt ist, dass wenn ich ein Affe wäre, ich tatsächlich kein Pavian wäre. Meine Lieblingsaffen sind zwar Paviane, aber wenn ich ein Affe bzw. in dem Fall ein Menschenaffe wäre, wäre ich ein Gibbon. Und Gibbons sind die kleineren Menschenaffen, Und ich wäre eingeboren, weil die so unfassbar geil klettern können. Die können in einem krassen Tempo durch die Bäume schwingen, übelst gut klettern. Und was ich besonders süß finde, die leben immer im Pärchen, also die sind monogam und die singen immer morgens im Duett. Das heißt, morgens startet immer das Männchen seinen Gesang, das Weibchen singt zurück, das Männchen singt wieder, das Weibchen singt wieder. Und das finde ich einfach total schön. Also ich finde Gibbons als Primatenart einfach super, super inspirierend, auch wenn ich noch nicht wirklich mit ihnen gearbeitet habe, aber alleine irgendwie diese Tatsache, dass sie so cool und flink klettern und sich durch die Bäume winden können, dass sie halt einfach miteinander singen, dass sie im Pärchen leben, finde ich einfach super cool. Und bei Gibbons ist es tatsächlich so, dass sich die Fellfarbe immer ändert, das heißt, beziehungsweise nicht immer, aber bei Menschen Arten ändert, so rum ist richtig gesagt. Das finde ich einfach auch total cool. Es gibt halt einfach Gibbons, die werden zum Beispiel schwarz geboren, färben sich dann komplett orange und werden wieder schwarz und ja, so Sachen. Irgendwie finde ich, das sind so die Superhelden unter den Primaten. Die sind einfach nur richtig cool. Und der letzte Fakt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass auch ich ganz oft Groupie-Momente habe oder so Fangirl-Momente und dass ich mich deswegen immer total freue, wenn Menschen, die mich erkennen, auch auf mich zukommen und ja, man einfach einen Moment miteinander teilt, weil es gibt halt einfach Leute, und das ist für mich voll schwer zu verstehen, um ehrlich zu sein, die so irgendwie denken, oh mein Gott, Michi, jetzt verbringen wir Zeit zusammen, ich habe dich gesehen, können wir ein Foto machen? Also es ist nicht schwer für mich zu verstehen, dass man so jemanden ganz cool findet, es ist nur so schwer für mich zu verstehen, dass manchmal ich für die Leute ganz cool bin. Und deswegen ist der letzte Fact wirklich der, dass du, wenn du mich irgendwo siehst, natürlich immer auf mich zukommen kannst und mir kurz Hallo sagen kannst, wir auch ein Foto zusammen machen können, weil ich auch immer an meine Fangirl-Momente denke, insbesondere an meinen Fangirl-Moment auf dem Creator Festival, wo ich John Strelecki begegnen durfte. Und ich war so nervös, ich habe da dreimal im Kreis überlegt, ob ich das machen soll, ob ich ihn nach einer Unterschrift fragen kann. Und ich hatte ja sein Buch dann damals gar nicht dabei und habe ihn gebeten, in mein Buch zu unterschreiben. Und auf einmal war es dann so, dass John mein Buch geguckt hat und gar keine Unterschrift gemacht hat, sondern erst mal so meinte, oh cool, das machst du, hier machst du, jenes machst du. Und dann meinte er so, ja, ich soll mir, er fotografiert sich mal meine Erreichbarkeiten ab. Und ja, so ist es tatsächlich gekommen, dass aus diesem Fangirl-Moment wirklich mittlerweile einfach eine Freundschaft mit ihm entstanden ist. Und auch das, du weißt halt einfach nie, was aus so Momenten passiert. Nicht nur bei mir, sondern auch wenn du andere Menschen ansprichst. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich dann mit John irgendwann mal essen gehen würde, wir in einem Zoom-Raum zusammensitzen und quatschen oder auf WhatsApp schreiben. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich war einfach nur so, um Gottes Willen, das ist John Strelecki, ich liebe seine Bücher, ich will ein Foto mit dem. Und ja, das hat mich viel Überwindung gekostet. Deswegen weiß ich, dass es manchmal wirklich Überwindung kostet, jemanden anzusprechen. Gleichzeitig nimm dir diesen Moment, nutz das einfach, sag Hallo, lass uns ein Foto machen. Aber auch wenn du mit wem anders einen Fangirl-Moment hast, nutz das einfach. Das ist deine Chance. Und ja, finde ich einfach wirklich wichtig, das auch so nochmal zu sagen, weil ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, egal wer. Und ich finde es immer ganz traurig, wenn ich so eine Nachricht bekomme. Hatte ich letztens wieder, dass jemand so meinte, hey Michi, ich habe dich da und da gesehen und mich leider nicht getraut, dich anzusprechen. Also, an der Stelle auf jeden Fall wirklich Mut und ganz, ganz offene Arme. Ich bin auch ein bisschen huggy, das heißt, ich drücke dich auch gerne. Es sei denn, ich habe schon richtig viel an einem harten Sommertag geschwitzt. Dann nicht so sehr. Aber ansonsten bin ich total happy und offen und die meisten anderen Menschen auch. Also trau dich einfach und nutz auch diese Momente, wenn sie für dich emotional und prägend sind vor allen Dingen. Genau. Das waren die neuen Fakten. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mir nochmal auf Insta in die Kommentare schreibst, was so der Fakt war, mit dem du dich verbinden kannst. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie viele Affen du dachtest, also wie viele Affenstatuen du dachtest, die in meiner Wohnung stehen würden. Und ja, ansonsten empfehle den Podcast auch weiter. Vielleicht ist das jetzt nicht die beste Einstiegsfolge, weil da jemand denkt, oh Gott, den Podcast von der Verrückten höre ich auf gar keinen Fall weiter. Vielleicht aber irgendwie andere Folgen, die du wirklich cool findest. Oder auch wenn du gerade merkst, boah, es war einfach so hilfreich für mich, dass jemanden, den ich vielleicht so ein bisschen bewundere oder cool finde, dass sie einfach total normalo ist, dann teile natürlich auch die Folge. Also ja, teile einfach die Message, die wir verbreiten, teile super gerne die Folge, schreib uns eine Bewertung und ja, lass uns da in Austausch bleiben auf Instagram unter dem Post, weil es mir natürlich auch nochmal hilft, wirklich zu sehen,
was dich besonders berührt, wo du und ich auch Gemeinsamkeiten haben. Und du kannst natürlich auch immer noch mal Themenvorschläge oder so vorbringen. Wenn du so merkst, von Michi, zu dem Thema hätte ich super gerne mal eine Folge. Da freue ich mich auch auf jeden Fall immer drüber. Ansonsten schicke ich dir jetzt eine große, verrückte Umarmung. Hoffe, du bist nicht zu verstört und konntest an der einen oder anderen Stelle mit dir lachen. Und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild. Deine Michi.